Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zu unserer neuen Sendereihe des Friedenszentrums Braunschweig. Verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke. Heute sitzen im Studio bei mir von Radio Okawelle Helmut Weidemeier, Marussia Ries und André Meissner vom Friedenszentrum Braunschweig. Daniel Gottschalk hatte gestern leider einen Unfall und wir wünschen ihm von hier aus alles Gute. Heute heißt unser Thema: Wie steht es um die Friedensforschung heute? Anders als der Begriff Friedensbewegung wird Friedensforschung weniger in der Öffentlichkeit diskutiert. Daher zunächst die Frage: Was ist Friedensforschung eigentlich? Worum geht es dabei?
Ja, um es kurz auszudrücken, ist Friedensforschung ein Fachgebiet der Wissenschaft, welches sich mit den Fragen rund um den Erhalt und der Schaffung von Frieden auf der Welt auseinandersetzt. Das erste auf dieses Gebiet spezialisierte Institut in Europa, das Peace Research Institute Oslo, wurde von Johann Galtung 1959 gegründet. Bei der Friedensforschung handelt es sich um eine eigenständige Wissenschaft, die jedoch eng verknüpft mit der Konfliktforschung ist. In ihr finden sich Geschichts-, Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wieder. Bereits 1958 wurde in München die Forschungsgesellschaft für Friedenswissenschaften gegründet, welche sich ab den 60er Jahren mit der Friedenspädagogik, also eine bewusste Erziehung zum Frieden, beschäftigte. Im Jahr 2000 gründete die damalige Bundesregierung mit dem Ministerium für Bildung und Forschung die Deutsche Stiftung für Friedensforschung. Sie selbst betreibt keine eigenständige Forschung, unterstützt allerdings dazugehörige Projekte. Im Gegensatz zur regierungsnahen Friedensforschung existiert auch eine sogenannte kritische Friedensforschung, die der Friedensbewegung zugewandt ist. Zu den bekanntesten deutschen Vertretern zählt der Politikwissenschaftler Eckhard Krippendorf. Grundgedanke der Friedensforschung ist die Abkehr oder Vermeidung von Krieg. Die Anfänge hierzu sind wesentlich älter als ihre wissenschaftliche Disziplin. Manchen ist vielleicht das lateinische Sprichwort civis pacem parabellum geläufig. Es geht auf den römischen Militärschreiber Vegetius zurück und bedeutet: Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Leider ist dieser Grundsatz immer noch ein vorherrschender, welcher die Staaten der Welt zu Rüstungswettkämpfen antreibt und sie in ein Sicherheitsdilemma lenkte. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass eine solche Vorgehensweise keinen dauerhaften Frieden gewährleisten kann. Sie entspricht eher dem Friedensbegriff Bismarcks, der Frieden lediglich als die Zeitspanne zwischen zwei Kriegen verstand. Es ist also wieder mal eine Frage, wie Frieden definiert wird. In der Friedensforschung finden sich mehrere Umschreibungen. Eine allumfassende Beschreibung scheitert an der Komplexität des Friedens. Galtung vergleicht es mit dem Begriff der Gesundheit. Allenfalls kann man die Gegenstücke, also Krankheit oder beispielsweise Krieg, benennen. Dass die Definition durch deren einfache Negation unzureichend ist, liegt auf der Hand. Denn letztlich können neben dem Krieg auch Katastrophen wie Hungersnöte oder extreme soziale Missstände den Frieden gefährden. Genauer wird allerdings im späteren Verlauf noch darauf eingegangen werden. Frieden wird von der Forschungsseite nicht als ein Zustand verstanden, sondern als ein andauernder Prozess. Der vom Sozialwissenschaftler Dieter Senghars 1990 umgeprägte Satz "Civis pacem, para pacem", wenn du Frieden willst, bereite den Frieden vor, passt daher um einiges besser zum heutigen Kontext der Friedensforschung. Seit der Beendigung des Kalten Kriegs konzentriert sich die Friedensforschung nicht nur auf die Rüstungsproblematik bzw. die Abrüstung. Die Forschung ist breit gefächert. Neben zwischenstaatlichen Konflikten zählen unter anderem auch Gefahren von Nationalismus, Probleme der europäischen Integration, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Umweltkonflikte und die Verelendung großer Teile der Welt zu ihren Themen. Schließlich kann und sollte sich Frieden durch alle Bereiche des öffentlichen Lebens ziehen, was zur Folge hat, dass jegliche Ungerechtigkeit innerhalb und zwischen allen Gesellschaften der Welt eine Störung des Friedens ist. Gerechtigkeit ist ein weiterer zentraler Aspekt der Friedensforschung. Allerdings birgt sich auch hier im Verständnis ein Hindernis. Denn Gerechtigkeit wird keinesfalls überall gleich wahrgenommen oder behandelt. Um ein paar Beispiele zu nennen. Betrachtet man noch weiter östlich die Strafe der Steinigung als gerecht. Hierzulande das Absitzen einer strafrechtlichen Inhaftierung und weiter im Westen die Todesspritze. Auch Gerechtigkeitsvorstellungen zwischen Geschlechtern, Ethnien, Schichten und so weiter sind auf der Welt verschieden ausgeprägt. Eine weitere Hürde ist die in Anführungszeichen Anarchie der Staatenwelt. Die Staaten sind souverän und keinem System untergeordnet. Die Kooperation zwischen den Staaten beruht auf dem Handel, Verträgen und beschlossenen Konventionen. Bei Konflikten droht nach wie vor Krieg als Mittel der Auseinandersetzung. Ein übergeordnetes, supranationales System, wie es die EU darstellt, wäre ein Mittel der Ordnung, ist global gesehen allerdings noch kaum vorstellbar. Es liegt nicht nur an den differenzierten Wertevorstellungen. Auch mangelt es an der Bereitschaft der Staaten, sich unterzuordnen, beziehungsweise gemeinsam an einem Strang zu ziehen, wie man am UN-Sicherheitsrat und einigen Umweltkonferenzen sehen kann. Eines der wichtigsten Mittel ist daher zu versuchen, die Konfliktparteien an einen Tisch zu holen, damit man gemeinsam neue Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten entwickeln kann, die einen Konflikt verhindern und für beide gerecht sind. Letztendlich soll die Friedensforschung Vorschläge entwickeln, wie die Ursachen von Konflikten möglichst frühzeitig erkannt, ihrer gewaltsamen Austragung vorgebeugt und politische Regelungen für ihre Lösung getroffen werden können. Die schwierigste Aufgabe dieser Forschung liegt meines Erachtens in der Übertragung ihrer Erkenntnisse auf die Menschen. Im Bewusstsein des Einzelnen, den neuen Friedensbegriff aufzunehmen, ihn zu verstehen und seine Facetten zu verinnerlichen. Solange eher die Rüstung gegenüber dem Fremden oder den anderen als Sicherheit verstanden wird, als dass man sich annähert, kooperiert und vertraut und somit ein Vielfaches in Rüstung statt in Entwicklungshilfen investiert wird. Und solange einem selbst günstigere Preise wichtiger sind als die faire Behandlung und Beachtung der Menschenrechte anderswo auf der Welt, so lange bleibt auch die Entwicklung neuer, angemessener Konzepte eingeschränkt. Das mit einem veränderten Bewusstsein mehr Handlungs-, Kooperations- und Innovationsmöglichkeiten einhergehen können, sieht man gerade am Beispiel der EU. Auch wenn dieses neue Konstrukt von Staaten noch in den Kinderschuhen steckt, hatte es bereits Auswirkungen auf das Bewusstsein der Menschen. Obwohl Europa über Jahrhunderte immer wieder ein Krisenherd war und Kriege aufkeimten, so scheint die Feindseligkeit in meiner Generation nahezu verblasst zu sein und die Vorstellung zumindest von einem innereuropäischen Krieg rückt zum Glück in weite Ferne.
Zu André möchte Marussia noch was sagen.
Es mag richtig sein, das war auf die Geschichte Europas und die jetzige reine EU-Situation geschaut, sich bezüglich Sicherheit und Frieden einiges stabilisiert hat. Doch worauf baut zum Beispiel der stabilisierende Wohlstand und damit auch unsere Sicherheit auf? Da beginnt es schon, dass ich denke, dass man in unserer Welt, wo alles vernetzt ist und dass gerade durch Abhängigkeiten unserer Wirtschaftsinteressen man den globalen Blickwinkel nicht mehr weglassen kann. Und aus dieser Perspektive heraus ist Krieg auch innerhalb der EU überhaupt kein weit hergeholter Gedanke mehr für mich. Schauen wir mal auf die ständigen Machtkämpfe alleine um die Energieressourcen, wo übrigens kaum Halt gemacht wird vor Ausbeutung, obwohl der Kolonialismus angeblich vorbei ist. Das nur als ein Beispiel.
Wie kann der Begriff Friedensbewegung im Zusammenhang mit der Friedensforschung erläutert werden? Gibt es da zeitliche Zuordnungen?
Bundespräsident Heinemann war es, der sich Anfang der 70er Jahre schon in Deutschland für eine Förderung der Friedensforschung stark machte und in der Aufbruchstimmung damals jener Zeit den Beginn einer neuen Ostpolitik wurden meist in Anlehnung an Universitäten die ersten deutschen Friedensforschungsinstitute gegründet. Gefördert aus Bundes- oder eben Landesmitteln sowie von staatlichen und privaten Stiftungen. Die bekanntesten sind die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main und das Hamburger Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik. Dazu kamen dann Forscher an Universitäten und Institutionen, die an militär- und friedenspolitischen Themen arbeiteten, finanziert aus Mitteln der Universitäten oder aus Drittmitteln. Institute wie die Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen und auch die Bundeswehrhochschule nahmen sich friedenspolitischer Themen an. Die Friedensforschung war alles andere als homogen. Sie reichte von der eher konservativen Politikberatung, die militärische Option durchaus einschloss, bis hin zur gewaltfreien sozialen Verteidigung, die besonders Theo Ebert in Berlin analysierte. Es gab eine große Bandbreite und die Ansätze und Methoden waren für die auf Abrüstung drängende Friedensbewegung nur zum Teil von Interesse. Während des Ost-West-Konflikts befasste sich ein großer Teil der Friedensforschung mit Fragen der Rüstungskontrolle. Ihr ging es darum, die wahnsinnige Steigerung von Zerstörungspotenzialen möglichst unter Kontrolle zu bringen, so dass diese nicht aus Versehen gezündet und Europa, vielleicht auch die USA und die UdSSR vernichtet hätten. Hier handelt es sich nach Einschätzung vieler Friedensbewegter um eine Forschung zur Verhinderung von nicht gewollten Zerstörungsakten, um eine kontrollierte Aufrüstung, nicht aber um eine Orientierung auf Abrüstung und Friedensaufbau. In Kontrast dazu gab es jedoch auch die systematische Kritik der Abschreckungstheorien, wie sie etwa in den Untersuchungen von Dieter Sengenhaus zum Ausdruck kamen. Er arbeitete den Begriff von der organisierten Friedlosigkeit heraus. Später gab es wichtige Anstöße für eine Strategie der Deeskalation im Ost-West-Konflikt aus dem Max-Planck-Institut in Starnberg. Dort entwickelte der ehemalige Offizier der Bundeswehr Horst Ahrfeld Szenarien einer Defensivstrategie. Durch sie sollte es möglich sein, die Bedrohung zu mindern, ohne im militärischen Sinne die Verteidigungsfähigkeit zu verlieren. In einem wechselseitigen Prozess sollte so Abrüstung, also nicht nur Rüstungskontrolle, vorangetrieben werden. Ahrfelds Anstoß hat damals eine breite Diskussion auch in der Friedensbewegung ausgelöst. Erfolgreich war er nicht, dafür fehlte der Wille zur politischen Verständigung.
Das Stichwort die breite Diskussion in der Friedensbewegung fordert dazu heraus, zu fragen, was erwartet die Friedensbewegung eigentlich von der Friedensforschung? Die zwei zentralen Punkte sind wohl erstens die Bereitschaft und Fähigkeit, zu den Themen, die für die Friedensbewegung gerade politisch aktuell sind, wissenschaftlich fundiert und für Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verständlich zu schreiben und zu reden. Und zweitens eine innere Verbundenheit mit dem Anliegen der Friedensbewegung und die Bereitschaft, Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich in Frage zu stellen, sowie ernsthaftes Interesse an gewaltfreier Konflikttransformation. Trotz vieler Berührungspunkte darf dabei aber der besondere Ansatz der Friedensforschung natürlich nicht übersehen werden. Friedensforschung untersucht und beschreibt weitgehend unabhängig von tagespolitischer Aktivität Krieg und Frieden in ihren Erscheinungsformen und Gesetzmäßigkeiten, arbeitet mit analytischen und empirischen Methoden und stellt ihre Ergebnisse so dar, dass sie für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und interessierte Laien nachvollziehbar sind. Heutzutage liefert die Friedensforschung eine umfassende Expertise, die für die Friedensbewegung zugänglich ist. Neben den Veröffentlichungen der einzelnen Institute möchte ich hier als Beispiel auch das Friedensgutachten in Häkchen nennen, das gemeinsame Jahrbuch von 5 Instituten für Friedens- und Konfliktforschung. Im Jahrbuch 2003 haben das Bonn International Center for Conversion, BICC, das Institut für Entwicklung und Frieden, INEF, die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, das Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung zum Beispiel die Frage nach der Zukunft von Kooperation oder Konfrontation in der neuen Weltordnung in den Mittelpunkt gestellt und damit eines der wichtigsten friedenspolitischen Themen aufgegriffen. Viele Friedensforscherinnen orientieren sich in erster Linie in Richtung Politikberatung. Politikberatung im Sinne der Friedensbewegung ist mit Sicherheit von großer Bedeutung. Sie sollte aber eine engere Kooperation zwischen Friedensforschung und Friedensbewegung voraussetzen. Eine starke Friedensbewegung gibt der Friedensforschung zusätzlich Gewicht. Und die Friedensbewegung ihrerseits braucht die Erkenntnisse der Friedensforschung. Sie muss sich in die Lage versetzen, aus dem großen Angebot von Forschung und Wissen das für sie Wichtige auszuwählen. Hierfür benötigt sie Forscher und Forscherinnen, die sich mit den Zielen der Friedensbewegung identifizieren und die auch einmal bereit sind, Forschung im Sinne der Fragestellungen der Friedensbewegung voranzutreiben, bei gleichzeitiger kritischer Sichtung.
Eine wichtige Frage ist die nach den Zielen der Friedensforschung, möglichst auch unter Betonung der heutigen Entwicklung. Gibt es dabei Beispiele bekannter Friedensforscher?
Zunächst möchte ich dabei auf zwei unterschiedliche Friedensbegriffe eingehen. Da gibt es einmal den sogenannten negativen Frieden und dann gibt es den positiven Frieden. Negativer Friede hat als Ziel die Abwesenheit von Krieg bzw. Gewalt. Um diese Situation zu erhalten, sieht sich die Politik dabei als Friedensakteur und setzt dabei auf Sicherheitsmaßnahmen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Sicherheitspolitik Deutschlands. Bei dem positiven Frieden geht es allerdings darum, nicht nur Krieg als nicht friedlichen Zustand anzuerkennen, sondern jegliche Gewalt, ob direkte, ob strukturelle oder sogenannte kulturelle Gewalt. Diese Begriffe der strukturellen und kulturellen Gewalt wurden in den 70er Jahren von Johann Galtung eingebracht. Und zwar bezeichnen sie Gewaltmechanismen, welche unsichtbar stattfinden, also nicht wie direkte sichtbare Gewalt. Mit struktureller Gewalt ist nämlich gemeint, dass potenzielle Möglichkeiten, wie zum Beispiel die der grundlegenden menschlichen Bedürfnisbefriedigung, beeinträchtigt werden, obwohl dies eigentlich gar nicht nötig wäre. Damit sind allgemein nämlich eingeschränkte Lebenschancen und ungleiche Machtverhältnisse gemeint. Kulturelle Gewalt bietet für solche asymmetrischen Zustände oft die notwendige Rechtfertigung. So zum Beispiel schaffte es auch die kulturelle Gewaltherrschaft des Dritten Reiches, aufgrund von nationalsozialistischen Ideologien eine rassische Vorherrschaft darzustellen. Auch Sexismus ist eine Form kultureller Gewalt, welcher durch Mode, Tradition oder vor allem der Medien als selbstverständlich ausgelegt wird. All diese Gewaltformen können sich zu direkter oder personaler Gewalt jederzeit entwickeln. Dank dieser Begriffe wurde natürlich das traditionelle Gewaltverhältnis von sichtbarer Gewalt grundlegend erweitert. Wenn man nun diese Begriffe anerkennt und die zugrunde liegenden Gewaltstrukturen, alleine angefangen bei der Staatsgewalt, beginnt wirklich zu verstehen, muss Frieden wohl mehr bedeuten als die bloße Abwesenheit von Gewalt. Deshalb füllte Galtung das Ziel des positiven Friedens schon in sich selbst mit verschiedenen Zielen aus. Eben ganz nach einem seiner Vorbilder, nämlich Gandhi, der sein Leben nach einem ganzheitlichen Prinzip lebte. Sozusagen das Gegenteil unseres westlichen Systems, des hierarchischen und individualistisch trennenden Kapitalismus. Also geht Galtung nach dem Grundsatz vor, dass die Sache in sich selbst gut sein muss und nicht allein ein entferntes Ziel oder beabsichtigte Interessen, welche nämlich getrennt sind von einem selber. Damit bleibt der Begriff Frieden nicht leer wie beim negativen Frieden, der sich nicht aus der bloßen Negation von Krieg definiert, sondern er wird belebt durch konkrete Vorstellungen und das konkrete Entwickeln eines Friedens. Und das ist bereits ein Ziel der Friedensforschung, Entwicklung. Entwicklung jedoch nicht nur im materiellen Sinne, sondern auch im politischen, im psychologischen und im kulturellen Sinn. Um eine solche Entwicklung fördern zu können, ist wiederum Dialog, Verständnis und Kreativität gefordert. Denn Ziel ist es bei dieser Entwicklung, Nachhaltigkeit entstehen zu lassen und keine einseitige Entwicklung zu fördern. Dazu zitiere ich Galtung: Entwicklung, die zu wirtschaftlichem Wachstum führt, aber die Umwelt zerstört. Physische Krankheiten und psychische Krankheiten sowie kollektive Traumata hervorruft oder Gewalt begünstigt, ist keine Entwicklung, die diesen Namen verdient. Also ruft auch Galtung zur Nachhaltigkeit auf. Und zwar in dem Sinne der Eigenverantwortlichkeit. Dass es nicht mehr periphere Zentren und die Machtmonopole meist im westlichen Kulturraum gibt, sondern alle Zentren mehr auf ihre autonome Gesamtentwicklung achten. An dieser Stelle steht dann natürlich die Aufgabe, aktuelle Gewaltstrukturen, wie zum Beispiel strukturelle Hindernisse von erschwerenden Handelsabkommen oder hohen Wachstumskosten abzuschaffen bzw. zumindest zu verringern. Mit dieser Forderung an die Eigenverantwortlichkeit wird auch solche Entwicklungshilfe mit angesprochen und kritisiert, die durch materielle Hilfe oder auch durch häufig nur missionierende Gedankenstrukturen abhängigkeitsfördernd ist. An diesem Punkt kann man deutlich machen, dass schon das reflexive Verb sich entwickeln die Botschaft durch sich selbst klar macht, denn man kann nicht jemand anderen entwickeln. Galtungsentwicklungsmodell ist also ein eklektisches. Das bedeutet, dass es sich aus vielen verschiedenen Gedankenansätzen zusammensetzt und außerdem nie in sich abgeschlossen ist, sprich eine Prozesshaftigkeit stattfinden soll, die sich dynamisch den jeweiligen Anforderungen anpassen kann.
Hierzu möchte ich gern konkret ergänzen, dass diesem eklektischen Entwicklungsmodell Galtungs auch sein schon in Rede gestandener erweiterter Friedensbegriff entspricht, der ebenfalls Prozesscharakter hat. Frieden bedeutet in diesem Sinne die Fähigkeit von aktiv Beteiligten, Konflikte mit Empathie, Gewaltlosigkeit und Kreativität zu klären und zu lösen, wobei Empathie die Bereitschaft und die Fähigkeit meint, sich in die Einstellung und Mentalität anderer Menschen einzufühlen.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums auf Radio Okawelle 104,6. Im Studio sitzen Helmut Weidemeier, Marussia Ries und André Meissner.
Grundsätzlich sieht Galtung Gewalt immer als ein Misslingen der Umsetzung von bestehenden Konflikten an. Bei einer konstruktiven Umwandlung bzw. einer konstruktiven Konflikttransformierung geht es darum, zerstörerische Kraft zu nutzen und in positive Kraft umzuwandeln. Gelingt dies nicht, bleibt eben Gewalt als Versagen zurück. Im Grunde geht es aber auch hierbei wieder um Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar mit friedlichen Mitteln. Um auf lange Sicht eben friedvolle, unabhängige Stärke aller zu ermöglichen, mit dem Endziel symmetrischer Machtstrukturen. Um allerdings über Kompromisse zwischen Konfliktparteien hinauszukommen und das oben genannte Ziel der symmetrischen Machtstrukturen wirklich erreichen zu können, geht es um ein Überschreiten, das Suchen nach einer übergreifenden Formel für einen friedlichen, kreativen Umgang mit Widersprüchen, also die Transzendenz der ursprünglichen Unvereinbarkeit der Ziele. Und dies kann nur dann gelingen, wenn mindestens eine Partei des Konfliktes seine unterbewussten Mechanismen und damit seinen Teil an Verantwortung in der Gewaltspirale erkennt. So gibt es innerhalb der Friedensforschung, und zwar meiner Meinung nach berechtigterweise, sehr kritische Stimmen demgegenüber, dass die Sicherheitspolitik sowie auch die internationalen Beziehungen innerhalb der Friedensforschung beteiligt sind. Denn, kann man sich fragen, sind sie es nicht, welche unsere globalen Missstände beibehalten oder sogar fördern? Zum Beispiel durch das offiziell natürlich nicht so benannte Ziel des negativen Friedens. Außerdem ist es diese Art von Politik, welche zwar in der Friedensforschung mitwirken möchte, gleichzeitig aber Krieg und verschiedenste Gewaltausübung als integrierte Maßnahmen auf dem Programm des Neoliberalismus stehen hat. So hat es natürlich den Anschein, dass beispielsweise die Bundesregierung mit ihrer Investition in die Sicherheitspolitik als Teil der Friedensforschung sich hinter dem Begriff Frieden versteckt oder sich sogar damit schmückt und, so wie vorhin bereits schon erwähnt, eigentlich Kriegsforschung betreibt. Ich persönlich möchte noch zum Thema Ziele der Friedensforschung anmerken, dass man in der meist noch sehr intellektuell fokussierten Forschung sich vielleicht auch mehr den Prozess des körperlichen Lernens und seine Wichtigkeit anschauen sollte. Denn das ist auch die Ebene, auf der ein Wesen von Lebensbeginn an lernt und Strukturen verinnerlicht, eben entweder die der Gewalt oder die des Friedens. Und somit sollte es auch Ziel sein, Räume zu ermöglichen, in die das Grundbedürfnis Frieden unabhängig vom intellektuellen Reflexionsvermögen gelebt werden kann. zum Beispiel durch künstlerisch-praktische Gestaltungsräume. Dies ist außerdem eine Ebene, auf der trennende und damit schwächende, gewaltgeladene Ideen und Werte nicht zum Wirken kommen. Wie beispielsweise die Hautfarbe, gut, böse, schön, hässlich, reich, arm und so weiter. Stattdessen erfährt man, dass ausnahmslos jeder in dieser Welt Möglichkeiten besitzt, etwas zu erschaffen. Und so können vom Kindesalter an Werte gelebt werden, welche vereinend wirken.
Helmut, zeigt die Entwicklung der Friedensforschung in den letzten Jahrzehnten ein wirkungsvolles Konzept für einen Weltfrieden?
Nach der Selbstdarstellung der Arbeitsgemeinschaft für Frieden und Konfliktforschung, AFK, einem Zusammenschluss von Friedensforscherinnen aus dem deutschsprachigen Raum, versteht sich Friedensforschung als Wissenschaft, die zu einem vertieften Verständnis der Ursachen von Frieden und Krieg führen und Grundlage für eine zum Frieden orientierte politische Praxis sein soll. Im Gegensatz zur herkömmlichen Friedensforschung, wie schon erwähnt, in Deutschland seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ließ sich die moderne kritische Forschung auf eine, wie der Sozialwissenschaftler Dieter Senkers formulierte, radikale Kritik der Organisationsprinzipien einer friedlosen Welt ein. Gewaltfreiheit wurde damit zu einem besonderen Forschungsfeld. Es entwickelte sich ein pragmatisches Verständnis, wodurch das Konzept der Gewaltminderung entstand. Dies konnte gegen jene zur Geltung gebracht werden, die in den neuesten Gegebenheiten der internationalen Politik Anzeichen für die Unüberwindbarkeit der alten Machtpolitik sahen und im Aufbau militärischer Drohpotenziale die einzige Chance, Kriege zu vermeiden. Der Leiter der Arbeitsstelle Friedensforschung in Bonn, AFB, Karl-Heinz Koppe, ging von normativen Grundannahmen aus, mit denen die kritische Friedensforschung angetreten sei, als eine Disziplin, die sich der Schaffung einer besseren, gewaltfreien Welt verpflichtet fühlte. So sieht er den Ursprung der modernen Friedenswissenschaft in Deutschland im Jahre 1957, als 18 Göttinger Wissenschaftler gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen protestierten. Damit wäre die Geburtsstunde der deutschen Friedensforschung zugleich auch die der deutschen Friedensbewegung mit der Losung Kampf dem Atomtod. Anschließend setzte aber nach dem Rückzug Bayerns und vieler CDU-geführter Länder aus der Verantwortung eine sogenannte Entpolitisierung in Häkchen der Friedensforschung ein. Leider hat diese Entwicklung dazu geführt, dass Friedenswissenschaften meist nur noch Entscheidungsalternativen liefern, für die sie jedoch die Verantwortung ablehnen. Außenpolitische Grundprämissen werden nicht mehr hinterfragt, von der Regierung vorgegebene Politikziele einfach übernommen, militärische Lösungen in Häkchen nicht mehr verworfen. Friedensforschung verzichtet auch weitgehend auf die Frage nach Interessen als Triebkraft von Konflikten. Auch an die Abschaffung struktureller Gewalt als Ursache für Friedlosigkeit ist unter diesen Umständen kaum zu denken. Militärkritik scheint es nur noch von Seiten der Friedensbewegung zu geben. Das Ziel, mit dem die Friedensforschung einmal angetreten war, nämlich dazu beizutragen, dass die internationalen Beziehungen zunehmend gewaltfrei gestaltet würden und dass vorhandene innerstaatliche und zwischenstaatliche Konflikte mit zivilen Mitteln gelöst würden, ist aus dem Blickfeld entschwunden. Konfliktanalyse verfolgt nicht mehr die historischen Ursachen von Konflikten, die gerade heute in den Ländern des Südens großenteils als Folgen der früheren Kolonialpolitik zu erkennen sind. Soweit es nicht um internationale Beziehungen geht, sondern um Probleme der inneren Verhältnisse in den Staaten, wie Umweltveränderungen durch Wissenschaft und Technik und ihre sozialen Folgen, sieht die Entwicklung besser aus. Untersuchungen und Empfehlungen zu Problemen von Macht und Herrschaft sowie von sozialer und politischer Ungleichheit und dem Gegensatz zwischen armen und reichen Ländern liegen als weitgehend flexible Denkmodelle vor. Sie zielen auf die Aufhebung tiefer liegender Gründe für gewaltsame Konflikte durch die Entwicklung neuer Formen menschlichen Zusammenlebens. Als Fazit im Sinne einer Antwort auf die gestellte Frage nach dem Konzept für Weltfrieden kann also derzeit nur gesagt werden, dass die Friedensforschung nach dem Auf und Ab der vergangenen letzten Jahrzehnte Entwicklungen durchmacht, bei denen sie sich global aus politischen Kaltstellungen befreien und eine Unabhängigkeitsposition erlangen müsste, um einen pragmatischen Weg zum Weltfrieden aufzeigen zu können.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums auf Radio Okawelle. Das Friedenszentrum trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwall 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Auch im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.